Ja, die Predigt, die ich mitgebracht habe heute Morgen, ist, habe ich mal so für mich überschrieben mit dem Wort "Ich will Wasser". Was anderes ist mir nicht eingefallen. Und es handelt sich um eine der kuriosesten Unterhaltungen, die wir finden in der Bibel, weil sie geprägt ist von Missverständnissen. Da gibt es eine Begegnung mit Jesus und irgendwie verpeilt der Gesprächspartner komplett das Thema. Und ich habe mir gedacht, da sollten wir uns mal heute drüber unterhalten, ob das spannend wird. So wie Helene meinte, das werden wir dann sehen. Ich denke mal, das hängt sehr stark von euch ab, wie ihr dieses Thema aufnehmt. Mit inspiriert wurde ich für diese Predigt ja, von einer Begebenheit, die ich hatte letzten Sonntag. Da war ich in Berlin. Und habe nach 25 Jahren meinen Opa getroffen. Ja, der hat eine schillernde Vergangenheit hinter sich, war Opernsänger an der Komischen Oper in Ost-Berlin damals und war in Ostdeutschland sehr, sehr bekannt. Und den haben wir dann, also meine Schwester und ich, besucht und hatten auch eine sehr ja, intensive Begegnung, so nach 25 Jahren. Muss dann immer ein bisschen aufpassen, welche Fragen stellt man, welche lässt man erstmal weg. Also kann man mal auf einen zweiten Besuch verschieben oder so, man will es ja nicht übertreiben. Der Kuchen war super lecker. Es war sehr interessant zu sehen, dass man mit jemandem verwandt ist, wie viel man gemeinsam mit ihm hat, obwohl man sich irgendwie 25 Jahre oder 30 Jahre fast nicht gesehen hat. Und von so einer Begegnung wollen wir heute Morgen auch mal einfach schauen, ob wir davon vielleicht profitieren können, ob uns das vielleicht klar macht, was eigentlich Gott von uns möchte, wenn er uns begegnet. Wenn man so sich die Umgebung anguckt, zur Vorbereitung für diese Geschichte, war es so, dass Jesus gerade in der Nähe von Jerusalem war und die Pharisäer haben gemerkt, wie erfolgreich Jesus doch war im Akquirieren von Nachfolgern. Ja? Und zwar war das so, dass am Ende Jesus mehr Leute getauft hat mit seinen Jüngern als Johannes der Täufer. Mit Johannes der Täufer hatten die Pharisäer schon so den einen oder anderen Schwierigkeiten so hinter sich gebracht. Jetzt kommt plötzlich Jesus, also wieder ein ganz neuer, und der Kerl fängt auch an zu taufen und irgendwie noch viel mehr als Johannes der Täufer. Und die Bibel, die berichtet davon, dass bevor es in irgendeiner Art und Weise zu Schwierigkeiten oder Konflikten mit den Pharisäern kommt, geht Jesus von da weg und fängt an, in eine ganz andere Richtung zu gehen. Und zwar möchte er in Richtung Galiläa gehen, also in die Nähe des See Genezareth, also weg von der Richtung Jerusalem hin Richtung See Genezareth. Und die Geschichte, die wir heute Morgen anschauen werden, die berichtet, dass er eine Abkürzung nimmt. Und diese Abkürzung, die Jesus nimmt, ist sehr ungewöhnlich, weil sie nämlich durch ein Land führt, das der Samariter, da wohnen die Samariter, da muss er durch. Normalerweise ist es so, dass so ein richtig gesetzestreuer Jude immer einen riesen Bogen um dieses Land gemacht hat, weil das Völkchen der Samariter war den Juden immer extrem suspekt. Ja, und wisst ihr, wer die Samariter waren? So. Wenn nicht, kleiner geschichtlicher Abriss. Ungefähr 720 Jahre vor Jesus Christus waren die Assyrer im Land Israel, haben Juden gefangen genommen, mit verschleppt in ein Land. Die haben da irgendwie Assyrer geheiratet, also die Juden, und haben da andere Götter kennengelernt und sind irgendwann wieder zurückgekommen mit ihren assyrischen Ehepartnern. Und haben dann da ganz neue Kultur gelebt und so, die sehr fremd und sehr fern vom Jüdischen war. Und das fanden die ziemlich unlustig. Deswegen galt dieses Volk der Samariter den Juden als unrein, obwohl das irgendwie schon so Halbjuden waren, ne? Und deswegen haben die immer einen riesen Bogen gemacht um die Jungs. Also seid ihr geschichtlich gesehen jetzt voll auf der Höhe, ja? Das ist sehr gut. Die Geschichte fängt an zu erzählen, dass die Jünger gerade beim Netto um die Ecke waren und waren einkaufen. Und Jesus ruht sich aus, macht so ein bisschen Siesta an einem Brunnen. Um 12 Uhr mittags kommt eine Frau vorbei mit einem riesen Krug und möchte ihren Krug füllen. Damit fängt die Geschichte an. Wisst ihr, von wem ich rede? Ja? Boah. Das ist sehr gut. Wisst ihr, wo die Geschichte steht? Richtig, genau. Im Johannes Kapitel 4 steht diese Geschichte von der Frau aus Samaria, die am Jakobsbrunnen Wasser holt. Aber bevor ihr eure Nasen da reinsteckt, weil ich denke mal, sollten wir mal gucken, dass wir hier so durchgucken, weil das sind sehr, sehr viele Bibelverse, die diese Geschichte erzählen. Ich möchte das ein bisschen komprimieren. Interessant ist, dass diese Geschichte davon spricht, dass um 12 Uhr mittags jemand bei 45 Grad im Wasser, Schatten Wasser holen geht, am Brunnen. Das ist schon mal extrem komisch. Und was noch komischer ist, da sitzt ein Jude am Brunnen und der hat gerade seine Siesta, ruht sich gerade aus von der Wanderung, weil bei 45 Grad zu wandern ist ziemlich unlustig. Und der spricht diese Frau an. Frau, gib mir Wasser. Steht da sehr imperativ. Ich würde mal sagen, das hat der Johannes ein bisschen abgekürzt. Er hat wahrscheinlich schon gesagt, bitte gib mir Wasser. Und zu dieser ungewöhnlichen Situation ist natürlich, diese ungewöhnliche Situation reflektiert die Frau natürlich noch anders als wir. Also wir haben jetzt verstanden, die Samariter sind komisch. Jetzt spricht den Jude sie an als Frau. Das ist für sie mal, das macht sie mal ganz perplex. Das zweite ist, dass es historisch gesehen auch noch ziemlich komisch ist, dass ein Mann eine Frau anspricht. Das kommt quasi eigentlich gar nicht vor, außer vielleicht am Markt oder so. Aber das ist das zweite Ungewöhnliche und die Frau sitzt dann da und denkt, was will denn der Kerl von mir? Da spricht mich ein Fremder an, der ein Mann ist, dazu noch ein Jude, der eigentlich gar nichts mit mir zu tun haben darf, sollte, nach seinem Glauben. Und hier sehen wir, und das ist so ein bisschen mein erster Punkt, wie Jesus hergeht und gesellschaftliche Mauern hinter sich lässt und mit dieser Frau einfach Gemeinschaft haben will. Er redet mit dieser Frau, wurscht, egal, was in irgendeiner Art und Weise, die da 720 vor Christus passiert ist mit den Assyrern oder so. Er redet mit dieser Frau, weil er merkt, die hat ein Bedürfnis und darauf geht er ein. Er geht nach dem Prinzip vor, was in Römer Kapitel 2, Vers 11 steht. Er redet mit der Frau ohne Ansehen der Person, egal wo sie herkommt, wie ihre Herkunft ist. Ja? Ich habe versucht, das ein bisschen zu transponieren in unsere Zeit. Mir ist da nichts eingefallen, weil ich kenne jetzt keine schlimmen Viertel hier in Bretten, wo man sagt, oh, geh da mal gar nicht hin. In Pforzheim würde mir das einfallen. Also wenn meine Frau zu mir kommen würde und würde sagen, du, ich gehe mal gerade nach Pforzheim auf dem Heidach einkaufen zum Aldi, dann würde ich sie auch dumm angucken. Kennt ihr Heidach? So große Hochhäuser, sehr viele Ausländer wohnen dort und das ist so das verrufene Gebiet in Pforzheim. Ich weiß nicht, gibt es sowas hier in Bretten auch? Da traut sich auch niemand hin, im Asylantenheim. Was meinst du, Jürgen? Nichts Wichtiges. Okay, gut. Aber versteht ihr, mit diesem Gefühl treffen die also quasi aufeinander. Ja? Und die Frau ist verwundert, dass da einer mit ihr reden will. So einer von draußen, der hier reinkommt und mit mir plötzlich reden möchte. Habt ihr das Gefühl so? Könnt ihr nachvollziehen, ne? Jesus überwindet diese Grenzen, spricht diese Frau an und fragt sie ganz ordinär nach Wasser, weil es ja heiß. Interessant ist, und da glaube ich, rhetorisch gesehen geht es da schon so ein bisschen in die falsche Richtung, weil jetzt spricht Jesus die Frau an, ja, und es geht weiter. Nämlich, es gibt ein Missverständnis zu klären. In Vers 10 in diesem Johannes Kapitel 4 steht, da sagt Jesus zu dieser Frau, wenn du wüsstest, was Gott dem Menschen schenken will und wer es ist, der dich jetzt um Wasser bittet, dann hättest du ihm Wasser gegeben und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Hä? Also Moment, also wenn ich wüsste, wer mit mir redet, dann hätte ich ganz bereitwillig demjenigen Wasser gegeben, obwohl das Wasser, was er mir hätte gegeben, noch viel besser ist. Also das versteht die Frau irgendwie nicht. Deswegen ist diese Unterhaltung ja extrem kurios. Und die Frau versteht erstmal nicht, was Jesus von ihr möchte. Ich könnte das jetzt anwenden darauf hin, dass wir das manchmal auch nicht verstehen, aber das lasse ich mal bleiben. Und die Frau antwortet auf das, was Jesus sagt. Also so von wegen, also ich weiß nicht, wer du bist und was war und so. Und die Frau antwortet ganz profan, nämlich so, wie sie Jesus verstanden hat. Herr, du hast doch gar keinen Eimer. Also die Dimension von göttlicher Seite her, finde ich, ist sehr amüsant. Also da sitzt der Schöpfer des Himmels und der Erde an einem Brunnen in Samaria und die Frau sagt, woher willst denn du Wasser haben? Du hast doch gar keinen Eimer. Und der Brunnen ist doch so tief. Recht hat sie, aber Unrecht hat sie auch. Nur sie weiß es nicht. Und ich habe mir so Gedanken gemacht über diesen Bibelvers, als die Frau herkommt. Und ich habe mir gedacht, eigentlich geht es uns ja genauso. Ne? Wir versprechen den Leuten hier in Bretten, dass wir das lebendige Wasser haben. Aber die Leute wundern sich, woher wir denn das Wasser haben? Und wir haben ja gar keine Eimer. Hat er einen Eimer mitgenommen im Gottesdienst? Nee, ne? Gerade nicht. Außer vielleicht Opfereimer. Opfereimer hast du mitgebracht, ja. Aber so profan sehen die Leute unseren Glauben. Ja, wir erzählen den Leuten, hey, wir haben lebendiges Wasser. Komm mal mit in den Gottesdienst. Und da rennt keiner mit dem Eimer rum. Das kann ja gar nicht funktionieren. Das geht gar nicht. Und der Brunnen ist so tief. Woher willst du dann das lebendige Wasser haben? Unser Stammvater Jakob, also unsere Vergangenheit, die, ja, hat uns diesen Brunnen hinterlassen. Er selbst, seine Söhne und seine ganze Herde tranken daraus. Du willst doch nicht sagen, dass du größer bist als Jakob. Also Jesus, wenn du mir Wasser geben willst, musst du erstmal einen Eimer haben. Und jetzt wird Jesus konkreter. Er hat Geduld mit der Frau, die merkt, ah, ist jetzt nicht so ganz verstanden. Drehen wir nochmal eine Extra-Runde, dass die Frau versteht, was ich ihr eigentlich sagen will. Und fährt dann fort in Vers 13 und 14. Wer dieses Wasser trinkt, der wird wieder durstig. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird in Ewigkeit keinen Durst mehr haben. Ich werde ihm Wasser, das ihm zu einer Quelle wird, bis das ins ewige Leben weiter sprudelt. Also Jesus redet mit der Frau und sagt, hier, der Brunnen Jakob, der ist nett. Da kannst du deine Herde tränken, aber das Wasser, was ich dir zur Verfügung stellen möchte, das macht dich nicht wieder durstig. Wenn wir exegetisch an diesen Text rangehen, also wenn wir uns nur das anschauen, welche Informationen wir hier bekommen, und das erklärt auch die weiterführenden Texte, dann sehen wir hier, dass das der Geist Gottes ist, den wir bekommen werden. Darum geht es nachher auch in dem Bibelvers. Und ich möchte keine Zweifel daran lassen, in der Bibel steht, dass wir den schon haben. Also wenn wir Durst haben, dann müssen wir daran wissen, dass wir immer schon, also wir sind da schon an der Quelle irgendwie angeschlossen. Jesus macht dieser Frau klar, Hämmer, das Wasser hier wird dich nicht glücklich machen. Die Antwort der Frau ist, Herr, gib mir dieses Wasser. Ich will davon haben. Aber interessant ist, dass sie auch wieder sehr profan an die ganze Geschichte rangeht. Ich will jetzt nicht sagen, Frauen sind so. Nee, das wäre ungerecht. Aber ich saß da und habe gedacht, hä? Da steht, Herr, gib mir dieses Wasser, bat die Frau. Warum? Da brauche ich nicht mehr bei 45 Grad im Schatten hier an die Quelle latschen und brauche das Wasser holen. Also die denkt da ganz praktisch. Und ich finde das in Ordnung. Und diese Praxis, die sollten wir uns auch ein bisschen mal auf der Zunge zergehen lassen, wenn wir hergehen, ja, mit irgendwelchen Leuten über das Evangelium reden und sagen, hey, Jesus, halt dich. Brauche ich kein Pflaster mehr? Wie praktisch ist denn unser Gott? Und Jesus redet mit dieser Frau ganz praktisch, auch in dem Rahmen, in dem sie sich bewegt, ja. Sie hatten noch nicht die geistliche Dimension, verstanden, in der Jesus eigentlich mit ihr möchte. Aber sie hat verstanden, der Kerl hat was, das habe ich nicht. Bei dem kriege ich Wasser. Also ich meine, ich weiß ja nicht, wie viel Quacksalber damals unterwegs waren. Also ich stelle mir da mal so einen Westernfilm vor, wo einer mit einem riesen Bollerwagen durch die Gegend ist und irgendwie so komische Sachen, so Blitzableiter. Habt ihr das mal gesehen, so einen Westernfilm, wenn er Blitzableiter verkauft hat, tonnenweise, ja, oder? Oder irgendwelche Cremes, die irgendwie irgendwas machen, ja? Da würden wir auch sagen, boah, nee, das kaufe ich doch nicht ein hier, ne? Ja, oder im Supermarkt so komische Autowachs und Konrads Spezialcreme. Ja, sowas in der Richtung. Da sitzt einer da und bietet Wasser an, was nicht wieder durstig macht. Und die Frau sagt, das will ich haben. Das hört sich praktisch an. Ja, vielleicht hat sie an die Witwe von Elia gedacht, die ja auch diesen Tonkrug hat, der nie mit Öl versiegt und so. Ich weiß es nicht. Und ich denke, Jesus geht her und dreht diese gesamte Sache um, so langsam. Und wendet das jetzt auf ihr persönliches Leben an. Und ich denke, das ist wichtig, dass er überhaupt gar nicht von dem Brunnen und von dem Wasser redet, was man so schöpfen kann, sondern von etwas ganz anderem. Und es geht hier um eine tiefe Sehnsucht, die in dieser Frau drin ist. Und Jesus möchte diese Sehnsucht rausholen aus dieser Frau, die in ihr ist. Denn Jesus dreht diese Geschichte um mit einem einzigen Satz. Du tust mir einen Gefallen, holst mal deinen Mann. Das ist der Grund wahrscheinlich, warum die Frau bei 45 Grad Wasser holen gegangen ist. Weil was sagt sie? Heieiei, du, ich hatte 5 Stück. Die sind nicht alle durch Krankheit und Tod gestorben. So viele Möglichkeiten gab es auch damals nicht. Und Kriege waren in der Zeit auch nicht so häufig. Also die hat einen hohen Verschleiß gehabt an Männern. Und sie sagt, hör mal, der, mit dem ich gerade zusammenlebe, also der Sechste, die Nummer 6, sagt ja, so, ja, 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 schon klar. Daraus erkennt sie ja, dass er der Prophet ist. Aber jetzt, nee, sie sagt es nicht, aber er spricht sie darauf an. Er spricht sie darauf an und sagt, hey, die 5 und der 6, das ist schlechtes Thema, würde ich sagen. Ne? Und ich denke, man kann im Altertum damals bei den Juden und so wie das aussieht auch bei den Samaritern über keinen besseren Weg seine Würde und seine gesellschaftliche Integration am besten verlieren durch den Verlust des Ehepartners, egal ob man weggelaufen ist oder Scheidung oder sonst irgendwas. Das heißt, ihre gesamte gesellschaftliche Anerkennung war dahin. Und Gemeinschaft mit den Menschen, mit der sie gelebt hat in dem Ort, war in dem Sinne gar nicht mehr möglich. Ja, dafür hatte sie auch die gleichen Probleme wie wir heute. Ja, durch Scheidung wird die Rente schlecht. Das war bei ihr genauso. Ja, durch fehlenden Ehepartner und fehlende Kinder war die Versorgung überhaupt nicht mehr gewährleistet. Und sie hatte da ein echtes Problem. Ne? Keiner wollte mit ihr zu tun haben. Und wie sie alt wird, war nicht geregelt. Und ich glaube, mit diesem Thema greift Jesus ihr ganz tief ins Herz rein. Plötzlich geht es gar nicht mehr um das Wasser, sondern um die Sehnsucht, die dahinter steckt. Ja, um die Leere, die in ihr ist. Und ich finde es interessant, dass ja auch nach alttestamentarischem Standard, ja, so wie wir mit Ehepartnern umgehen sollen, sie ja auch definitiv Fehler gemacht hat. Aber Jesus will mit der Frau zusammen sein. Er will mit ihr reden. Und er möchte auch mit ihr darüber reden. Und er kennt das Thema schon längst. Er kennt ihr persönliches Thema. Und es ist die Frage, und das ist die Frage, die ich mir gestellt habe, gibt es gewisse Uhrzeiten, warum du einkaufen gehst, damit du deinen Nachbarn nicht triffst? Oder warum verschiebst du das Autowaschen vielleicht mehr auf den Nachmittag, damit du deinen Nachbarn nicht siehst, der vorher wäscht, weil der geht dir einfach auf den Zeiger? Das ist ein einfache Geschichten, aber die wesentliche Frage ist, warum ist Gemeinschaft nicht mehr möglich, weil irgendwo Sünde da ist, weil Unvergebenheit da ist. Bei uns in der Straße ist es so, irgendwie hat man in den 60er Jahren verpennt, die Straße breiter zu machen. Also wir haben, jeder, der mal bei uns war, der weiß das, wir haben so eine Spur zur Verfügung oder anderthalb. Ja, höchstens. Ja, das heißt, es kommen zwei Autos gerade unter Gefahr, den Spiegel des Nachbarns abzuschrauben. Unfreiwillig kann man aneinander vorbeifahren. Und hin und wieder ist das Problem, dass wenn wir auf unserem Parkplatz parken, die Nachbarn nämlich ihr Auto direkt davor stehen und wir können dann nicht mehr nach hinten raus. Und hin und wieder müssen wir beim Nachbarn klingeln und sagen, wir sind die Emmerichs von gegenüber. Könnte mal irgendeiner dieses Ding da mal wegstellen, weil wir kommen nicht raus. Ja, neulich ist der Nachbar deswegen mal richtig ausgerastet und meinte, seit 30 Jahren gibt es keine Probleme und seitdem ihr hier wohnt. Ich sage, ja, tut mir leid, seitdem wir hier wohnen, haben wir Autos mitgebracht und wenn einer sich vor unseren, aber egal. Ja, versteht ihr, was ich meine? Wenn wir in irgendeiner Art und Weise in Sünde und Unvergebenheit leben, hat das immer eine Konsequenz. Es reißt uns aus Gemeinschaft heraus. Mit Menschen, aber auch mit Gott. Ja, oh, ob ich jetzt wohl beten kann? Oh, ich habe mir eben so ein dickes Ding geleistet. Jesus kennt das alles schon. Er hat das Thema der Frau gekannt. Und dennoch ist er hergegangen an den Brunnen und wollte mit ihr Gemeinschaft haben. Weil im Judentum ist es so, dass wenn ich mit jemandem etwas gemeinsam verzehre, ob es nur Wasser ist oder sonst irgendwas, habe ich mit ihm Gemeinschaft. Und wenn Gemeinschaft stattfindet, dann mache ich mich mit demjenigen, mit dem ich Gemeinschaft habe, gleich oder eins. Und wenn Sünde da ist und Unvergebenheit da ist, dann ist diese Gemeinschaft, egal ob zwischen uns oder zwischen Gott, nicht möglich. Und ich denke persönlich, diese Frau hat sich den Nachmittag und die heißeste Stunde ausgesucht, damit sie all den Leuten, mit denen sie keinen Bock mehr hat, Gemeinschaft zu haben, weil sie sowieso auf das Thema mit ihren Männern ansprechen oder das in den Hinterkopf fallen, immer dann, wenn sie diese Frau sehen, da hat sie keine Lust mehr drauf. Und überlegt euch das mal, wenn die Frau vielleicht, in der Zeit ist man so 60, 70 geworden, 5 Männer plus den 6., mit dem sie zusammengelebt hat. Ich denke mal, die hat ein paar Jahre schon in dieser Situation gelebt und ist sich ziemlich schäbig vorgekommen. Und da kommt ein Kerl und spricht einfach mit ihr. Trotz ihrem schlechten Gewissen. Vielleicht hat sie sich ein bisschen ertappt gefühlt. Und da kommt nur einer an, ein wildfremder Kerl, und erzählt ihr ihre Lebensgeschichte in einem Satz. Was denkst du, über welches Thema würde Jesus mit dir reden? Gerade in dem Augenblick, wo du versuchst, dich aus der Gemeinschaft heraus irgendwo hinzubewegen, wo du deine Ruhe hast. Würde er mit dir über das Wetter reden? Über deine letzten Shopping- und Schnäppchen-Erfolge, die du gehabt hast, die du letzte Woche Samstag errungen hast im Supermarkt oder so? Was ist dein Thema? Und über welches Thema würde Jesus mit dir reden und würde sagen, du, hol mal dies oder jenes. Und du wüsstest ganz genau, ups, oh, ist das unangenehm. Ertappt, genau. Aber, und ich glaube, das ist ein super wichtiger Punkt, ist dir das Thema das Thema? Oder dass sie eine Begegnung hat mit dem lebendigen Gott? Ist das Thema das Thema? Oder möchte sich Jesus einfach nur offenbaren und möchte sagen, du, ich kenn's schon längst. Bleib mal cool, ich kenn's schon, ich weiß es schon. Ich bin jetzt nicht derjenige, der dich in irgendeiner Art und Weise deswegen unterbuttern will. Nein, ich bin ziemlich allwissend und das wusste ich schon längst. Ist nichts Neues für mich. Welches Thema würde Jesus mit dir ansprechen? Warum sprichst du es denn nicht von dir aus an? Es könnt ihr ja mal machen für euch persönlich. Mal euer persönliches Jakobsbrunnen-Thema mal ausbuddeln und sagen, okay, wenn ich da hinkommen würde, worüber würde er mit mir reden? Und was sollte ich vielleicht mal schleunigst bereinigen? Interessant ist, dass diese Frau von ihrer Seite, also die haben schon zweimal das Thema komplett gewechselt, ja, erst Wasser und Brunnen, dann geh mal deinen Mann holen. Und jetzt fängt die Frau wiederum an, nachdem sie geschnallt hat, dass der Typ, der ihr gegenüber sitzt, irgendwas Besonderes hat. Jetzt fängt sie an, das Thema komplett zu wechseln. Das sehen wir in Vers 21 bis 24. Das lohnt sich auch zu lesen. Warte mal. Na, sie stellt eine Frage, so rum. Genau, Vers 19. Da stellt sie eine Frage. Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Also es geht nicht mit rechten Dingen hier zu. Unsere Väter haben auf diesem Berg da angebetet und ihr, also die Juden, sagen, in Jerusalem sei der Ort, wo man anbeten soll. Was hat denn das mit Wasser und mit Ehemännern zu tun? Gar nichts, oder? Ablenken glaube ich gar nicht. Ablenken glaube ich überhaupt nicht. Sie spricht hier doch ein Thema an. Was ist denn Anbetung? Also ich will jetzt nicht über Anbetung reden, das ist nicht mein Thema, aber was ist denn Anbetung im Endeffekt? Mit wem habe ich da Gemeinschaft? Mit Gott habe ich Gemeinschaft. Ich glaube, die Frau hat verstanden, wenn sie mit Menschen Gemeinschaft hat, dann geht das nicht ohne Verletzungen. Und sie spricht jetzt Jesus an auf ein Thema, was wohl ziemlich tief in ihr steckt. Und sie fragt Jesus, wie kann ich in Gemeinschaft mit Gott haben? Ihr Juden sagt, das geht nur in Jerusalem. Es gibt nur einen Punkt auf dieser Welt, wo das geht. Und da darf ich als Samariter gar nicht hin. Also ich bin außen vor. Interessant, oder? Und Jesus sagt zu dieser Frau, Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, wo ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen, und das Heil kommt aus den Juden. Aber die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden, denn der Vater sucht solche Anbeter. Gott ist Geist, und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Jetzt kommt sie mit dem zweiten Thema. Ich weiß, dass der Messias kommt, welcher Christus genannt wird. Wenn dieser kommt, wird er uns alles verkündigen. Jesus spricht zu ihr, hey, ich bin's, der mit dir redet. Ich möchte das mal zusammenfassen. Das Grundthema dieser Frau und dieser Begegnung mit Jesus Christus ist Gemeinschaft. Diese Frau möchte Gemeinschaft haben. Sie hat es versucht bei den Menschen, hat den einen oder anderen Ehemann dabei verschlissen, weil sie diese große Sehnsucht nach Gemeinschaft und Liebe hatte. Und es hat nicht funktioniert. Und Jesus Christus kommt und möchte mit ihr Gemeinschaft haben. Und die Frau fragt nach Gemeinschaft. Wie geht Gemeinschaft mit Gott? Nicht, wie funktioniert das mit der stillen Zeit, sondern wie kann ich eine Beziehung haben zu Gott? Und sagt zu ihm, du, ihr Juden sagt, dass da und da, dass da, nur da geht das. Und Jesus macht dir klar, du pass mal auf, irgendwann ist Gemeinschaft überall möglich. Weil Gott genauso mobil sein kann wie wir Menschen, weil er ist ja eh überall. Aber er macht dir auch klar, du Gott möchte überall mit uns Gemeinschaft haben. Egal wie unser Thema gerade ist und was uns gerade von dieser Gemeinschaft abhält. Ich möchte so ein bisschen jetzt zum Schluss kommen. Vielleicht war es ja kurz, ich weiß, aber ich wollte auch nur diesen einen Punkt setzen und ich glaube, er ist bei euch angekommen. Dass ihr auch nochmal hergeht und diese Geschichte daheim lest und euch wirklich mal diese Frage stellt. Warum gestalte ich mein Leben so kompliziert? Renne ich bei 40 Grad im Schatten zum Brunnen und hole Wasser? Was ist denn der Auslöser dafür? Warum gestalte ich mein Leben so kompliziert, obwohl ich hergehen könnte und könnte so wie andere Leute machen, nämlich morgens und abends Wasser holen, weil da ist es viel kühler und angenehmer? Was bringt mich wieder in Gemeinschaft mit Menschen? Wenn du so ein Thema hast, dann sei dir sicher, Jesus möchte, obwohl du dieses Thema hast, Gemeinschaft mit dir haben. Er will dich treffen. Er kennt dieses Thema schon längst. Und er wartet auf dich. Er möchte Gemeinschaft mit dir haben. Und du kannst Gemeinschaft mit ihm haben. Aber sei dir sicher, das Thema wird angesprochen. Nicht auf eine Art und Weise, die vielleicht unangenehm ist, sondern auf eine bereinigende Art und Weise. Möchtest du dieses Wasser haben? Das hat was mit Reinheit zu tun. Dann stell ihm dieses Thema zur Verfügung. Und er wird damit so umgehen, dass es gut ist für dich. Dass es dich wirklich gemeinschaftsfähig macht. Dass dich andere Leute aushalten, aber du auch andere Leute aushalten kannst. Dadurch, dass das, was zwischen dem, was Gemeinschaft nicht mehr möglich macht, nämlich in den allermeisten Fällen Sünde und Unvergebenheit, dass das wirklich wegkommt. Interessant ist, so möchte ich wirklich abschließen, dass diese Frau nachher von Gott gebraucht wird. Ne? Die rennt nämlich nachher in ihren Ort zurück und sagt allen Leuten, hey, da habe ich jemanden getroffen, der hat mir erzählt, was ich all schon für einen Bockmist gebaut habe. Den müsst ihr euch mal angucken, lustiger Kerl. Das machen die. Jesus bleibt am Ende 2 Tage dort in dieser Stadt. Das heißt, nach dieser ganzen Geschichte gebraucht Gott sie auch, um andere Leute für das Evangelium zu nutzen. Warum? Weil sie plötzlich diese Gemeinschaft ausgehalten hat. Es geht nicht mehr darum, hey, das ist mir super peinlich und ihr kennt mich ja hier alle. Sondern es geht plötzlich um das Thema, hey, ich habe einen getroffen, der hat mir erzählt, was ich alles getan habe. Das wussten ja die Leute auch. Aber was sie nicht wussten, ist, dass da draußen der Messias ist. Der Jesus Christus. Ich hoffe, ihr seid ein bisschen inspiriert und motiviert, das Thema bei euch persönlich anzugeben und dass die stille Zeit, die wir jetzt haben und den Lobpreis, den wir jetzt haben, dafür nutzt, um einfach mal hinzuhorchen, was Gott von euch möchte. Und dass ihr eure Herzen zur Verfügung stellt, dass ihr gemeinschaftsfähig werdet mit ihm, aber auch mit allen anderen. Danke.